Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode geht es im Kern um die Vor- und Nachteile von, nennen wir es mal, neuen Organisationsformen. Also flachen Hierarchien, Beteiligung, agilen Arbeitsweisen und vielen weiteren Entwicklungen, die in den letzten Jahren Einzug in viele Unternehmen gehalten haben. Denn was als Lösung für die Organisationsprobleme von heute eingeführt wird, zeigt sich dann eben doch oft an anderen Stellen zumindest als echtes Problem in der Organisation. Wo früher über langsame Entscheidungen durch steile Hierarchien, die sogenannte Lähmschicht, Abteilungsdenken und Bürokratie geklagt wurde, wird heute viel über Konflikte, fehlendes Feedback, unklare Verantwortlichkeiten und so weiter lamentiert. Soll man jetzt die Entwicklung der letzten Jahre wieder zurückdrehen? Geht's doch wieder in hierarchische Strukturen? Meine heutige Gesprächspartnerin war 2021 schon mal zu Gast im Kurswechsel-Podcast und damals ging es um ihr Buch Lebendigkeit in Fesseln, das sich mit, sagen wir mal auch, dem Wandel der Arbeitswelt und den Auswirkungen auf Unternehmen befasst. Und es ging um ein großes Wort, Augenhöhe. Heute, ungefähr 4 Jahre später, haben wir wieder Anlass gefunden, miteinander zu sprechen. Insofern freue ich mich sehr auf eine spannende Episode mit unserer heute neuen Kurswechselkollegin Silke Lönstra.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Und starte mit der Frage, die ich vor ungefähr 4 Jahren genauso an dich gestellt habe, liebe Silke. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
Ich bezeichne mich inzwischen als Freundin guter Organisation und Freundin guter Organisationen. Und das ist auch das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, wenn ich das mal mir genau angucke, nämlich dazu beizutragen, dass Menschen ihre Arbeit einfach gut machen können und dafür zu sorgen in Organisationen, dass das überhaupt möglich wird. Und habe dazu ja Filme gemacht, das ist jetzt schon 10 Jahre her, unglaublich. Ein Buch geschrieben, geredet, wo immer man mich gelassen hat und beraten und bin jetzt einfach seit, glaube ich, über 25 Jahren in diesem Feld Organisationsentwicklung, mich erschrecken ja diese Zeiträume langsam, über 15 Jahre schon in diesem Feld der, sag mal, neueren, moderneren Organisationsentwicklung mit vielleicht auch so ein bisschen ungewohnteren Blicken, die man da so hat auf Organisationen. Meine beste Beschreibung heute.
Jetzt gibt's so einen schönen Satz von, ich glaube, Fritz Simon, der da lautet, wer derselbe bleiben will, der muss sich verändern.
Jo.
Also bei mir passiert das natürlich auch so im Laufe der Zeit, die ich in diesem Job unterwegs bin, dass ich durch die Erfahrung, die ich, sagen wir mal so, auf der Straße mache, also in den Organisationen, hier und da dann auch nochmal so mein Bild auf, wie funktioniert eigentlich gute Zusammenarbeit, Führung, Organisationsentwicklung, alles das, womit wir uns so beschäftigen. Jetzt ist unser letzter Austausch, du gehörst ja zu den wenigen Menschen, die ein zweites Mal hier bei uns im Kurswechsel-Podcast gastieren sozusagen.
Hat ja auch ein bisschen Grund, ne?
Hat auch ein bisschen Grund, genau. Vielleicht erzählst du den gleich nochmal und schiebst da hinterher, so was ist denn so seit unserem letzten Gespräch, als wir über Augenhöhe natürlich gesprochen haben, über dein Buch gesprochen haben, Lebendigkeit in Fesseln. Was sind so deine Updates in der Sichtweise auf gute Organisationsentwicklung, Führung, Zusammenarbeit und all diese Themen?
Ich schieb mal die vielleicht wichtigste und sichtbarste Veränderung vorweg seit unserem letzten Gespräch. Wir sind jetzt nämlich Kollegen seit einigen Wochen. Yay. Manchmal dauert's ja ein bisschen länger, bis Dinge zusammenfinden. Ich genieße das sehr, diese Art der Zusammenarbeit, weil ich bei Kurswechsel etwas wahrnehme, was sich bei mir auch sehr entwickelt hat in den letzten Jahren, nämlich ein, ich will es mal beschreiben, sehr viel differenzierterer Blick auf Organisationen und das, was dort läuft. So Organisationen, das sind ja wahre Paradoxie-Künstler, die in der Lage sind, so ganz verschiedene Dinge zusammenzubringen. Die Hierarchie und Beteiligung zum Beispiel, beides gleichzeitig können. Und dabei gerade nicht parteiisch zu werden, das hat sich, glaube ich, bei mir sehr verändert. Ich war eine Zeit lang sehr parteiisch für dann so einen Pol bei solchen Paradoxien, sondern eher die Schwingungsfähigkeit zu betonen und Organisationen darin zu unterstützen, dass sie das gut hinkriegen, dass sie beide Pole von, es gibt ja wahnsinnig viele, ne, die man so aufmachen könnte, so zwei Pol Unterscheidung, da beides auch spielen zu können. Das finde ich wichtig. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, dann hast du ja irgendwie, verrätst jetzt ja voll, was du früher gemacht hast. Ach nee, ich glaube, das war genau nötig zu dem Zeitpunkt vor über 10 Jahren. Das, was damals noch sehr ausgeschlossen war in Organisation, so in einer klassischen Organisationslehre, das mal richtig zu betonen, damit es überhaupt reinkommt in Organisationen. Aber jetzt eben nicht da festhängen, dann wird man ja quasi auf der anderen Seite vom Fahrrad fallen. Dann ist man aber auch nicht gefahren, tut auch weh. Knie sind genauso blutig, wenn man rechts runterfällt, als wenn man links runterfällt. Das macht keinen Unterschied. Man muss eben dieses balancieren können. Und ich find, Fahrradfahren ist für mich eine ganz gute Metapher dafür, weil man ja die ganze Zeit wie so Mikroausgleichsbewegung machen muss, sonst würde man fallen. Und ich glaube, darum geht's auch in Organisationen.
Lass mich das mal verstehen oder so ein bisschen aufrollen. Du hast jetzt schon diesen Zeitraum von Augenhöhe, 10 Jahre, gerade Jubiläum gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir beide haben festgestellt, dass das so ungefähr die Zeit war, als wir uns auch kennengelernt haben.
Ja.
Irgendwie so 2015, 2016. Und dir wird es ähnlich gegangen sein, wahrscheinlich in der Wahrnehmung dieser Bubble, so will ich es mal ganz bewusst formulieren, so dieser kleinen Gruppe von Menschen, die irgendwie so spindelfeind war mit diesen schnöden hierarchischen Organisationen, die es da so gab und gesagt hat, wir brauchen irgendwie ein Gegenmodell. Zumindest war das so meine Intention. Und so verstehe ich das gerade, wenn du sagst, heute gucke ich da differenzierter drauf, geht mir genauso, dass ich sage, es geht gar nicht um ein Gegenmodell, sondern um ein genau hinsehen, was nutzt eigentlich wofür und wie setzen wir es ein. Würdest du das auch so sagen oder anders beschreiben vielleicht?
Ich würde es tatsächlich sehr, sehr ähnlich beschreiben. Aber das kann ich nur noch mal betonen, dass dieses Gegenmodell notwendig war, damit man überhaupt anfängt zu schwingen. Also fällst du immer nur, Entschuldigung, nach links auf die Fresse, wenn du versuchst, Fahrrad zu fahren, wirst du nicht fahren können, solange du nicht auch mal rechts runtergefallen bist. Denn dann entsteht kein Gefühl für die Balance. Und ich glaube, so ist es in ganz, ganz vielen Dingen in Organisationen auch. Und ich finde ja wirklich das plakativste Beispiel vielleicht, oder das ist vielleicht auch nur etwas, was ich gerade sehr prominent wahrnehme, begegnet mir in vielen, vielen Organisationen, ist genau das, was mir eben schon in den Nebensatz gerutscht ist quasi, wie viel Beteiligung und wie viel Ausschluss auch in Entscheidungen steckt in Organisationen. Ich glaube, das war eins auch, was damals sehr in dieser von dir gerade angesprochenen Bubble hing. Es muss immer ganz viel Partizipation und Beteiligung stattfinden in Organisationen. Ja,
heute würde ich sagen, das war sehr moralisch, also sehr unterscheidend in so Kategorien wie gut und schlecht. Also Beteiligung ist besser als Nichtbeteiligung.
Ja.
Ne, solche Nummern, also Leute, Empowerment und also da kam so für mich ist das, ich rühre das gedanklich alles in einen Topf, da musste agil arbeiten und alles und es war so sehr, also wenn du diese Fahrradmetapher benutzt, so von der einen Seite auf die andere Seite und es muss jetzt alles anders werden.
Ja, genauso wie rübergeschleudert quasi. Und jetzt nehme ich manchmal tatsächlich wahr, dass dazu wiederum eine Gegenbewegung entsteht, aber die droht wieder auf der ursprünglichen Seite vom Fahrrad zu kippen, weil man dann nämlich die Vorteile, die Partizipation hat, auch wiederum negiert. Und nicht, sie sagt, das ist alles blöd, es dauert alles viel zu lange. Aber es ist ja nun mal, und das ist in den letzten 10 Jahren eher noch mehr geworden, so, dass Organisationen angewiesen sind auf Perspektivenvielfalt. Sonst kann man mit Dynamik und mit Komplexität nicht umgehen. Da gab es ja sogar schon, ich weiß gar nicht, von wann diese Untersuchung von dem Dietrich Dörner ist. Das ist 20, 30 Jahre schon her, der das ja mal untersucht hat, was man eigentlich braucht, um mit hoher Komplexität gut umzugehen. Und Perspektivenvielfalt ist ein wesentlicher Faktor. Und wenn man dann in einer Organisation erstmal dafür sorgt, dass mehr Beteiligung sichergestellt wird, mehr Sichtweisen einbezogen werden und damit Dynamik, Robustheit wächst, habe ich ja erstmal nichts dagegen. Im Gegenteil, ich finde, das ist absolut auch eine richtige Entwicklung gewesen. Vorsicht ein bisschen mit dieser moralischen Aufladung, die du gerade angesprochen hast, würde ich mal sagen. Das wurde dann schnell nicht mehr nur funktional, sondern auch moralisch gut. Das ist sicher ein Problem. Und eines finde ich, was auch aufgetaucht ist, ist, dass man nicht dezidiert hingeguckt hat, was sind denn die Schattenseiten von Beteiligung? Man handelt sich damit auch Probleme ein, wie immer. Und wenn man es moralisch markiert, macht man da natürlich die Augen automatisch zu, weil das nicht sein darf. Aber man fällt einfach wirklich nur auf der anderen Seite runter, wenn man es dann moralisiert. Ja. Aber und deswegen, soll ich den Faden ein bisschen, muss ich wieder einsammeln, guck hin, was die Schattenseiten sind, damit man nicht so hin und her schwingt. Mhm. Wenn man mit sehendem Auge wahrnimmt, was man sich auch einhandelt, welche Kostenbeteiligung hat, dann kann man, glaube ich, viel leichter wirklich Radfahren und gute Ausgleichsbewegungen machen. Wenn das immer so hin und her schwingt, das nervt ja alle. Das ist unfassbar frustrierend, das ist auch unwirtschaftlich. Deswegen glaube ich, ist es an der Zeit, mal hinzugucken, was handelt man sich denn so ein und wie kann man damit gut umgehen und wie kann man es gut dosieren?
Ich greife da mal raus, ich zitiere mal an der Zeit, mal hinzugucken. Ne, also was ich total teile, ist, wahrscheinlich brauchte es so eine Gegenbewegung, weil spul mal 10 Jahre zurück, welche Unternehmen gab es denn, die das so ganz anders gemacht haben? Ne? Es war ja euer Ansinnen mit Augenhöhe, das mal zu zeigen, das geht und das gibt's auch schon. Aber es war ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist irgendwie in der Breite, so, da gibt's Empirie. Da gibt's ganz viele Unternehmen, die das so machen und wo man sagen kann, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht. Sondern es war so eine Bewegung und diese Bewegung haben ja auch viele Unternehmen mitgemacht. Ne, genau aus diesem Grund, dass sie ja durchaus erkennen, ja Mensch, die Welt wird komplexer und wir brauchen andere strukturelle Lösungen auch dafür. Und jetzt sage ich heute ganz oft so, das können wir, also nächstes Jahr habe ich auch 10 Jahre als Berater rum und habe das so in der Rolle miterlebt, kann ich an den Aufträgen, die wir bekommen, beobachten, dass diese Erfahrungswerte jetzt langsam auch in der Breite Einzug halten. Also heute haben wir noch nicht die überwiegende Mehrheit, aber viele Unternehmen, die in irgendeiner Weise sich in diese Richtung bewegt haben. Manche schreiben da ganz groß das Wort Transformation über und machen wirklich Revolution und andere machen eher so in Abstufung, also zwischen Schwarz und Weiß gibt's da ganz viel Grau heute, wo ganz viele Erfahrungen drin liegen. Und was ich meine mit, ich kann an den Aufträgen, die wir bekommen, beobachten, dass wenn ich so die 10 Jahre zurückspule, dann war das ganz viel, also habe ich gerade schon erwähnt, agil war so ein Stichwort. Könnt ihr uns dabei helfen, agil zu werden? Das schien so die Wunderpille im Umgang mit Komplexität, dass man mit agil arbeitet. Und dann haben wir gesagt, so ja, na klar, da kennen wir uns mit aus, da können wir euch bei helfen. So, und dann kamen irgendwann die größeren Strukturen dazu und man hat dann so Kreisorganisationen oder Netzwerkorganisationen, you name it, da draus gemacht, also wirklich strukturell was verändert. Und heute kriegen wir Aufträge von Unternehmen, die, ich sag da manchmal, die agile Welle schon ein bisschen doll geritten haben.
Also die übertrieben haben, ja. Was wahrscheinlich auch nötig war. Also wie das damals in der gesellschaftlichen oder in der Bubble-Diskussion nötig war, mal was anderes zu zeigen, ist es ja auch in den Organisationen nötig. Guck mal, es geht auch anders. Und wenn man das dann erprobt, dann merkt man natürlich nicht nur, ah, guck mal, das geht jetzt leichter und jenes geht leichter. Man spürt auch die Preise. Aber oft so diffus. Deswegen würde ich die eigentlich gerne mal auseinanderziehen ein bisschen, was da so für Preise auftauchen, was mir bisher so aufgefallen ist. Einer ist in jedem Fall durch viel mehr Beteiligung, durch Mitsprache entsteht eine sehr hohe soziale Komplexität. Das bindet einen Haufen kommunikative Energie. Dann wird geredet und verhandelt und argumentiert und weiter argumentiert und bis alle gehört wurden und eher eben auch bis alle gehört worden sind, statt bis alle relevanten Perspektiven einbezogen sind. Ja. Da steckt dann das moralische Ding auch gleich wieder mit drin. Und das ist wahnsinnig anstrengend für Menschen und für die Organisation bisweilen lähmend. Dieser Preis erhöht sich weiter, finde ich immer, wenn noch nicht mal klar ist, wie eigentlich beteiligt wird und wie entschieden wird. Ja? Dann reden alle mit und es kommt und kommt nicht zu Entscheidungen. Und das wird umso schlimmer, ich nenne das dann so Verwechslungsgefahr mit Basisdemokratie. Beteiligung wird dann verwechselt mit jetzt reden wirklich alle mit und nicht nur reden, sondern entscheiden. Das ist ja noch ein riesen Unterschied, ob ich mitrede und sage, ich hätte auch noch was dazu zu sagen und im guten Sinne eine Perspektive einbringe. Oder ob ich sage, ich habe jetzt den Anspruch mitzuentscheiden. Und wenn mir das hier nicht passt, dann sage ich, nö, stimme ich nicht zu.
Was übrigens so ein ganz, also wenn ich mal beobachte, was kommen für Anfragen bei uns an, das ist ja so mein Beobachtungs, meine Beobachtungsoberfläche, dann ist genau dieses ganz oft, eigentlich haben wir das ja gemacht, weil wir gesagt haben, wir sind so träge und die Lähmschicht, von der immer gesprochen wird und Entscheidungen dauern so lange, bis das durch die Hierarchien gespielt ist und jetzt dezentralisieren die und sagt, ja, wir wollen an Ort und Stelle, dass die Leute auf Augenhöhe Entscheidungen treffen und jetzt stellen die fest, jetzt werden wir noch langsamer,
weil, genau, Quatsch, so, weil die sollte quatschen schneller und werden, dafür ist man nur anders lahm. Genau. Naja, und dann so auch so Phänomene wie Fässer, die dann wieder aufgemacht werden. Ne? So nach dem Motto, ja, eigentlich ist ein wunderbares Wort, hatten wir auch neulich in der Praxiswerkstatt, tauchte das ständig wieder auf. Eigentlich hatten wir es ja schon entschieden, aber ich hätte dann doch noch einen und so. Und ich habe manchmal den Eindruck, es wäre in Organisationen etwas verlernt worden, was aber ganz, ganz, ganz wichtig ist, nämlich Entscheidungen anderer auch hinnehmen zu können. Und wie das sogar, ich sage mal Anführungszeichen, den Besten passiert, nämlich einem geschätzten Fachkollegen, der in einer Organisation arbeitet, die schon sehr elaboriert sind mit dem ganzen Thema Entscheidung, trug es sich zu, dass ein anderer Kollege auch voll konform mit deren Entscheidungsprozess eine Entscheidung getroffen hatte, mit der, nennen wir ihn mal Sven, nicht einverstanden war. Und sich furchtbar aufgeregt hat, wie man denn überhaupt so entscheiden könnte. Das geht doch nicht und so weiter. Obwohl sich ja der Kollege von Sven, der die Entscheidung zu treffen hatte, wirklich komplett an den Prozess gehalten hatte. Er hatte sich beraten und nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen. Und irgendwann sagte Sven dann, ey, jetzt merke ich selber, ne? Es ist an mir, dass ich diese Entscheidung jetzt hinnehme. Und nicht mehr weiter und weiter daran rumacker, dass der nun eine Entscheidung getroffen hat, die ich aber so nicht getroffen hätte. Das ist doch auch völlig normal tatsächlich. Wenn wir beide denselben Entscheidungsbedarf auf den Tisch kriegen, wäre es ein Riesenzufall, treffen wir beide dieselbe Entscheidung.
So exakt.
Vielleicht würden wir sogar auch was ganz Unterschiedliches entscheiden. Vielleicht würdest du sagen, das sollte unbedingt in Präsenz stattfinden und wir sollten noch 5 weitere Leute einbeziehen. Und ich würde sagen, nee, ich glaube, es wäre wichtig, jetzt virtuell 1:1 Gespräche zu führen. Obwohl wir beide dieselbe Situation auf dem Tisch haben, weil wir beide nun mal mit unterschiedlichen Erfahrungen, sie decken sich zum Teil, aber wir sind immer noch unterschiedliche Menschen und kommen, weil es hier ja auf Gefühl ankommt in so einer Entscheidung, kann es sein, dass deine professionelle Intuition sagt, ja, Präsenz wichtig und alle in einen Raum, und meine professionelle Intuition sagt, keine gute Idee, lass besser Einzelgespräche führen. Und das ist jetzt etwas, was man ja auch in Organisationen ganz, ganz häufig beobachtet. Dann kriegen sich quasi zwei Könner an die Köppe, die beide eine gute Idee haben, die beide nicht und doch begründen können, weshalb sie das genau so für richtig erachten. Weil man kann ja im Komplexen nicht wissen. Man kann es auch nicht ausrechnen. Und man kann nicht irgendeinen Prozess durchlaufen, hinterher fällt die Entscheidung raus. Das ist ja der interessante Moment, wo es dann eben auf uns Menschen in Organisationen ankommt, weil nur wir können ein Gefühl entwickeln. Organisationen können das nicht. Entwickeln wir aber unterschiedliche Gefühle möglicherweise. Wenn man dann aber Entscheidung durch unzählige Schleifen jagt, dann verliert sich das, was eine Entscheidung durch echte Könner auszeichnet, nämlich Klarheit, Qualität, Geschwindigkeit. Und jegliche Innovation wird verwässert. Das habe ich auch mal in einem Kundenunternehmen erlebt, wo es eigentlich drum ging. Es kamen so 5 Ideen aus der F&E, was man jetzt machen könnte. Und es war aber klar, die Ressourcen werden nur für 2 reichen. Und die haben wirklich ewig rumgemacht, welche 2 sie jetzt nehmen. Dabei war eigentlich schon ganz am Anfang klar, wer da derjenige ist, der in dem Feld so ein wahnsinniges Feeling hat, dass man besser dafür sorgt, dass der die Entscheidung trifft.
Und das ist, das hast du gerade eben gesagt, glaube ich, wenn ich es noch im Ohr habe, also Beteiligung oder Partizipation ist nicht zu verwechseln mit Basisdemokratie.
Genau, das finde ich auch nochmal wahnsinnig
wichtig. Das klingt ja so ein bisschen, dass, also wenn ich, ne, wenn ich, wenn ich, also Demokratie ist ein super System, um sich in einer größeren Gruppe, Klammer auf, einer Gesellschaft, nicht die Köpfe einzuhauen. Aber vielleicht nicht das beste System, um, jetzt nehme ich mal so eine strategische Formulierung, die keine gute ist, aber in vielen Unternehmen da steht, wir wollen Marktführer im Bereich XY werden. Dann brauche ich vielleicht, also gerade wenn wir wollen Innovationsführer sein, also guck dir die Steve Jobs an und so weiter, das waren nie diejenigen, die die große, die die breite Mehrheit hinter sich hatten, sondern die, die auch mal gegen den Strom geschwommen sind, gesagt haben, und diese Idee verfolge ich aber und ich gehe dafür ins Risiko.
Ja, und Steve Jobs ist ein Wahnsinnsbeispiel. Vor Jahren die Biografie gelesen und habe es auf jeder dritten Seite gedacht, oh Mann, das war auch ein ganz schönes Arschloch, oder? Das ist jetzt mal unfein zu sagen, also wie der mit Menschen umgegangen ist und so weiter, muss man sich vielleicht auch nicht unbedingt ein Beispiel dran nehmen. Mhm. Aber was das möglich gemacht hat, ist ja genau das, was du gerade sagst. Er konnte seinem wirklich unfassbar ausgeprägten Gespür nachgehen. Mhm. Und ich würde sagen, wenn man guckt so auf mögliche Preise, dann ist halt neben dem, Achtung, hohe soziale Komplexität, Verwechslungsgefahr mit Basisdemokratie, so gucken, achte drauf, dass Könner auch entscheiden können und dürfen. Und nicht wahnsinnig relevant.
Ich würde gerne noch was dazulegen, was ich oft beobachte in diesen Konstellationen, also was man oft gar nicht bemerkt, wenn ich dieses Partizipations, ich nenne es mal Theater spiele, dann zum Teil, dass, also ein Steve Jobs, ich kenne den jetzt nicht persönlich, natürlich nicht, aber ich vermute, er war vielleicht auch nicht der allerbeste Rhetoriker. Oder vielleicht nicht der lauteste, vielleicht eher ein introvertierter Mensch, ne? Zumindest sind das ja alles so Charaktereigenschaften. Also viele Könner, die ich so beobachte, das sind großartige Denker, aber nicht diejenigen, die in einer Gruppe von 10 Leuten mit den besten Argumenten verkaufen können, ja, im wahrsten Sinne, warum ihre Idee jetzt gut ist. Und wenn ich sage, aber in dieser Gruppe muss eine Entscheidung getroffen werden, dann setzt sich meistens die Entscheidung durch des besten Rhetorikers, nicht des besten Könners für dieses Problem.
Absolut. Was zur Folge hat, dass Könner dann auch irgendwann frustriert am Rand sitzen und sagen, ja, nö, dann nicht, ne? Mhm. Dann habe ich da jetzt auch keine Lust mehr drauf, wenn ich mit dem, was ich hier beitragen könnte, einfach nicht durchdringe. Ja. Und mich auch immer wieder solchen Schleifen aussetzen muss, immer wieder dieses Theater, ne, vorstellen zu müssen, genau wie du es gerade gesagt hast, warum ich jetzt wie denke und so. Natürlich hat das auch eine Funktion. Man braucht immer auch eine Vergemeinschaftungsfunktion. Und jetzt merkt man schon, so schwarz-weiß ist die Nummer natürlich an keiner Stelle. Mhm. Aber mir geht's jetzt ja gerade drum, auch mal auf die Preise aufmerksam zu machen. Und einen habe ich noch, den ich echt, echt wichtig finde.
Ich habe
wahnsinnig gelacht und mein Lachen blieb mir so ein bisschen im Halse stecken, als ich letztes Jahr von Klaus Einschink den Satz hörte, ja, wer über schlechte Chefs schimpft, sollte es mal mit Gruppendynamik versuchen.
Ja.
Er sprach mir so oft aus dem Herzen. Und das wird ja so, so oft übersehen. In so Gruppen, die eben auch, wo man die formale Hierarchie komplett rausgenommen hat und so weiter, ist Macht viel unsichtbarer, viel subtiler, aber nicht weniger wirksam. Das ist ein Irrtum. Sucht sich dann so ganz, ne, Wasser findet immer Wege, so ganz komische Wege. Und das kann zu einer riesen Belastung für die Psychen der Beteiligten werden. Und da mag ich auch die Sinne für schärfen. Mhm. Weil das häufig ja, denke ich, auch in dieser Zeit, dann, ne, so vor 10 plus x Jahren so aufgeladen war, Beteiligung ist auch viel besser für die Menschen. Mhm. Ich inzwischen auch sagen, nein, vielleicht auch nicht. Beteiligung kommt dann immer so freundlich daher, aber das hat echt, echt eine andere Seite. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich sehe es in vielen Kundenorganisationen und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Bundesverband geführt, wo ich all das erlebt habe. Ich hatte damals noch nicht richtig eine Sprache dafür. Aber Vorsicht, hinschauen, was da gruppendynamisch passiert, welche informellen Machtstrukturen sich dann bilden. Das ist alles gar nicht mal so viel menschenfreundlicher auf den ersten Blick, also wie es auf den ersten Blick scheint. So.
Ich lass mich nochmal dieses Paradoxie-Thema da rausnehmen. Ne? Also wenn ich uns jetzt zuhöre und mal irgendwie vor vielleicht die letzte Podcast-Episode oder noch weiter und ich genau hinhöre, was wir gerade erzählen, dann kann ich sagen, das ist ja interessant. Jetzt machen sie Werbung für genau die andere Seite wieder. Und das finde ich nämlich spannend. Also das,
ja, man könnte das so hören, kommt jetzt darauf an, wie man es hören will. Man könnte sogar hören, dass wir dieses wunderbare Anliegen verraten würden von mehr Beteiligung. Ich würde das schade finden, wenn es so verstanden würde, sondern eher gehört werden kann, guck hin, wann was und wie genau und wenn Beteiligung, dann organisiere sie auch. Also nicht einfach alle in einen Raum und so lange reden, bis irgendwas bei rauskommt. Das kann die Konklave offensichtlich, aber auch die hat wahrscheinlich Prozesse, wie sie dann zum Schluss kommen. Da kenne ich mich zu wenig aus, ist nicht mein Verein. Ich will nur und aber das auch wirklich mit Vehemenz. Ich merke auch schon, ich rede schon wieder so. Das ist mir wichtig.
Ja, immer wieder parteiisch jetzt.
Jetzt werde ich wieder parteiisch fürs Unparteiisch sein, genau. Ja. Und jetzt könnte man sich auch fragen, na, und jetzt haben die da rumgesabbelt und schlimmstenfalls für das andere, für die andere Seite jetzt Werbung gemacht. Und nee, würde ich nicht sagen, sondern bewusst mit den Schattenseiten umgehen, sich das klar machen, was da passiert oder passieren kann. Und ich würde sagen, das beabsichtigt ja auch niemand, der Beteiligung zum Beispiel mehr fördert. Das geschieht aber auch nicht jetzt total zufällig, sondern es ist einfach unvermeidbar, das wird passieren. Es werden sich solche Schatteneffekte auch einstellen. Und jetzt kommt ja logischerweise ganz oft dann die Frage, ja und jetzt? Und was kann man jetzt machen? Jetzt kann man sich hinstellen und sagen, ja, das ist halt komplex, da kann man leider nicht sagen, wie das geht. Weil, ne?
Ja.
Und doch, finde ich, man kann Hinweise geben. Und ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der in einem komplexen europäischen Infrastrukturprojekt unterwegs ist. Klärt mal, in welchem Modus seid ihr gerade und miteinander unterwegs? Hole ich mir jetzt Rat von dir oder meinen Kollegen? Oder behalte mir die Entscheidung vor? Oder entscheiden wir das jetzt wirklich, wirklich gemeinsam? Da müssen wir auch so lange ringen, bis wir einverstanden sind. Oder mindestens, bis keiner mehr wirklich dagegen ist. Auch schon ein Unterschied. Aber wir müssen das klären, in welchem Modus wir gerade miteinander sind. Sonst kann man sich wahnsinnig aufhängen. Und dann würde ich sagen, zweites, was kann man denn jetzt machen? Es kam eben schon mal im Nebensatz vor, lernen, Entscheidungen anderer hinzunehmen. Und zwar sowohl individuell als auch als gesamte Organisation. Die muss das ja auch lernen. Also bei uns Menschen ist das dann irgendwie vielleicht eine Frage von Selbstführung. Ne? Und ja, wenn man einen starken autonomen Anteil hat, ist das gar nicht mal immer so ganz leicht. Ich weiß auch da, wovon ich rede. Also es fällt mir nicht immer so leicht, Entscheidungen anderer hinzunehmen und zu unterstellen, der hat das schon gut durchdacht und sein Können ist auch super. Und ja, ich brauche manchmal eine Schleife, mir das wieder klar zu machen. Aber das ist ein Thema von Selbstführung, das an sich wahrzunehmen und sagen, okay, wie gehe ich denn gut damit um? Aber als Organisation auch zu gucken, entsprechende Prozesse zu etablieren. Eben zum Beispiel konsultativ zu entscheiden. Also wir legen fest, wer die Entscheidung trifft und der hat die Verpflichtung, sich beraten zu lassen, trifft aber die Entscheidung. Wenn der Prozess klar ist, lernt die Organisation mit als System hinzunehmen, dass dieser eine nun mal die Entscheidung getroffen hat. Finde ich wichtig. Und dann, das hatten wir auch schon so ein bisschen, ich mag es nochmal rausziehen, sich klar machen, dass andere eigentlich immer anders entscheiden würden. Eben weil es echte Entscheidungen nur dann braucht, wenn es kein Wissen gibt. Da waren wir jetzt eben schon mal, aber das finde ich echt, echt richtig wichtig. Und Könner ihren Job machen lassen. Wenn es einer kann, lass ihn machen.
Und das braucht manchmal gewisse Strukturen. Also warum spreche ich das gerade an? Weil ich habe so eine Zeitschiene mit eingeführt und sage, wir kennen mittlerweile Unternehmen, die auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind oder vom Fahrrad. Und die sich jetzt bei uns melden und viele melden sich ja auch nicht bei Beratern, sondern machen das dann auf eigene Faust, was auch völlig fein ist, die aber feststellen, oh, in dieser Entwicklung sind wir, was wir vorhin gesagt haben, wir wollten schnellere Entscheidungen treffen, das klappt gar nicht. Stattdessen haben wir da plötzlich Konflikte, weil die Leute sich gar nicht einig werden und wir haben dieses Entscheidungsthema und was ich ganz oft höre ist, wir müssen mal über Feedback sprechen.
Oh ja.
Ne, wo man vorsichtig sein muss wahrscheinlich, was heißt denn das, aber was irgendwie Symptom ist. Und mittlerweile, also wenn ich das so ganz platt sage, Du hast das Preise genannt, die ich mir einhandle. Kann ich eigentlich schon sagen, wenn uns jemand fragt als Kurswechsel, als Berater und kommt so aus dieser klassisch hierarchisch-tayloristischen Struktur und sagt, ja, wir sind zu langsam und das, was da alles, die Megatrends und die Innovationsnotwendigkeit, die wir haben und übergreifende Zusammenarbeit, das funktioniert alles
nicht so gut. Und die Leute wollen ja auch mehr beteiligt sein und so weiter.
Und sie sollen auch mehr Verantwortung übernehmen und vor allem, und die jungen Leute, die wollen ja sowieso anders arbeiten und ist das Thema Führung gleich mit auf dem Tableau. Könnt ihr uns mal helfen, dass wir uns dahin entwickeln? Und wenn ich das genauso nehme, dann könnte ich, wenn ich es kurz machen will, sagen, ja, da fällt uns was ein, wie wir euch da helfen können. Und dann tun wir das, ich spinne das mal durch und dann stellen die fest, so ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder anderthalb Jahre später oder wie lange auch immer diese Transformation dann so dauert, gewinnt man auch ganz viel, was man sich versprochen hat, aber dann kommt, das ist ja voll ineffizient jetzt und da entstehen Baustellen und Redundanzen und die machen Doppelarbeiten und jetzt haben wir diese Konflikte und jetzt müssen wir über Feedback reden und können wir endlich mal wieder Verantwortlichkeiten klären und wer was entscheiden darf und jetzt fange ich eigentlich wieder an und das meine ich mit, das sind die jüngeren Aufträge, die wir kriegen von den Unternehmen, die da schon vom Pferd gefallen sind, dann könnt ihr uns mal dabei helfen, mal ein bisschen Struktur hier wieder reinzubringen. Und dann kann ich auch wieder das kurz machen und sagen, ja klar, kann ich dir helfen. Und jetzt, wenn ich jetzt kann ich wieder auf der anderen Seite vom Pferd kippen. Und irgendwann stelle ich fest, oh, jetzt sind wir aber wieder langsam und träge geworden und diese ganzen Abteilungslogiken und so weiter. Und das ist es, glaube ich, wo ich sage, da gucke ich heute differenzierter drauf. Also wenn du mich vor Jahren gefragt hättest, mit meiner Pyramidenorganisation und den steilen Hierarchien und all diesen Prozessen, muss das weg? Dann hätte ich sofort gesagt, ja, das muss weg. Weil ich so den Blick hatte natürlich auf die Arbeitswelt und die gerade die Veränderungsgeschwindigkeit, die da ist. Und was ich auch gelernt habe über die Zeit, ist zu erkennen, welchen Nutzen hat das auch. Ja, und dann möchte ich sehr unparteiisch sein. Und so verstehe ich auch Beratung heute, darauf hinzuweisen, was hast du von dem Status quo, welche Lösung ist er, welche Probleme verschafft er, welche Alternativen gäbe es möglicherweise. Und dann auch schon darauf zu sagen, aber stell dich mal darauf ein, du wirst nicht eine ideale Organisation haben, sondern du wirst andere Themen haben, mit denen du dich beschäftigst und überlege für dich. Und das ist für mich dann wieder am Ende eine unternehmerische Entscheidung oder eine strategische, könnte man sagen. Was glaubst du, wie du gerade am besten aufgestellt bist?
Ja, man könnte ja ein bisschen gemein sagen, du kannst dir halt bloß aussuchen, welche Probleme du lieber hättest. Aber irgendwelche werden natürlich mit auftauchen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, sich davon zu verabschieden, dass irgendwas ideal wäre. Das wird ja auch gerne so verkauft oder kolportiert, wenn man nur das machte, Modell XY, ich nenne jetzt keines, einzuführen, ist auch schon sehr lustig, in komplexe Systeme etwas einzuführen, geht schon mal nicht.
Implementieren.
Implementieren. Ja. Dann wird alles toll. Nicht nur besser, sondern großartig.
Ja.
Und da feiner zu werden, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich mag eine Bemerkung vielleicht noch. Wenn man sich das mal eingehandelt hat mit der ganz vielen Beteiligung und sagt, so jetzt müssten wir aber wieder ein bisschen auf die andere Seite, sonst aua, fliegen wir von Pferd, Fahrrad oder was auch immer. Das ist ja gar nicht mal so leicht, dann dem stärker strukturiert, hast du es gerade genannt, vielleicht auch der einen oder anderen Hierarchiestufe einen Wiedereintritt in die Organisation zu ermöglichen. Denn das ist ja dann schon mal als unerwünscht gekennzeichnet.
Ja.
Die Kultur wird sich wehren, dass die Partizipation wieder eingeschränkt wird. Und ja, nicht nur das, es kann ja sogar sein, dass es formale Prozesse gibt, wie man jetzt so eine Veränderung überhaupt in die Organisation kriegte und jetzt versucht mal mit Beteiligung wieder einzuschränken. Das wird interessant. Das habe ich tatsächlich auch mal an einer Stelle erlebt. Letztendlich habe ich den Auftrag dann auch gar nicht bekommen. Der Unternehmer hat gesagt, wir brauchen das, wir sind da auf der Seite vom Rad, Knie sind blutig und zwar richtig, hat echt Aua gemacht. Wir brauchen wieder was von dem anderen, es war nicht möglich. Es war nicht möglich, mich überhaupt ein Mandat in dem Unternehmen zu bekommen. Und sie fragt, okay, was denn jetzt? Ne? Und jetzt kann man hier wieder fragen, jetzt, scheiße, jetzt ist man da drin gefangen. Gut, was kann man sich überlegen? Es könnte ein formal mächtiger entscheiden. Den gibt's ja in der Regel noch. Also zumindest rechtlich irgendeinen gibt's
ein,
ja irgendwie
ein formal. Einen letzten muss es geben.
Der braucht dann aber zusätzlich zu der formalen Macht auch noch ein Stück weit Ansehen, sonst wird es nicht helfen. Also auch der wird noch werben müssen. und sich trauen, ne, und sagen so, okay, ja, ich habe jetzt eigentlich so einen Beteiligungsladen geschaffen, das klingt despektierlicher, als ich es meine, und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, und wir sind zu weit gegangen, ich möchte, dass wir das wieder so ein Stück wieder das andere auch mit möglich machen, nicht so leicht, manchmal muss man dann noch Allianzen schmieden und andere finden, die, ne, aufmerksamer werden auch auf die Preise, so peu à peu andere Vorschläge in die Kommunikation bringen, mhm, und es dann so wahrscheinlicher machen, dass auch Attribution einer Entscheidung zu einem Könner möglich ist, dass man auch formal hierarchisch klärt, diese Entscheidungen sind immer bei Arne, weil der hat den Job nun mal. Und dann muss ich da auch nicht dran rumzuppeln und sagen, ich will aber. Nö, es ist schon geklärt. Und letztendlich ist es ja wahnsinnig individuell, denke ich immer. So von Organisation zu Organisation. Das hängt von der Kultur ab, von den Strukturen. Und sich das dann aber genau anzuschauen, bevor man interveniert. Weil sonst werfe ich mit verbundenen Augen auf verdeckte Scheiben.
Ja.
Mit meinen Interventionsideen. Das heißt, ich muss einsteigen, die Strukturen, die Kulturmuster zu erkennen, das macht einfach wahrscheinlicher, dass man anschlussfähig interveniert. Weil sonst, ne, schüttelt sich die Organisation und sagt einmal, schön, netter Versuch, aber wir, ja, bleiben mal bei dem, was Reife, wir machen.
Die Reife, oder weiß nicht, ob es Reife das richtige Wort ist, die Reflektiertheit wünsche ich mir in so manchen Organisationsentwicklungsprozessen, dass ich vom Problem her komme und überlege, inwiefern, und jetzt bringe ich mal ein Thema mit rein, das machen wir heute nicht mehr auf, sondern vertagen das vielleicht, inwiefern fordert meine Fähigkeit, wettbewerbsfähig zu sein, eigentlich von mir, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun? Und wie bilde ich die dann auch in einer Organisation ab? Und wenn ich mir bewusst mache, warum gelingen uns Dinge nicht, die mir eigentlich gelingen müssen oder schlechter als den Wettbewerbern? Und ich gucke dann hin und dann gucke ich auf Strukturen und auf Programme, wie wir das nennen, und auf die Fähigkeiten und Kompetenzen der Leute. Und ich überlege mir dann in Bezug nehmend auf das Problem, was ich ausgemacht habe, was brauchen wir denn, um das besser zu können? Dann bin ich auf dem richtigen Pfad unterwegs und nicht bei, wir sind mit moralisch eingestiegen, ne, mit moralischen Verklärungen darüber, was denn jetzt das richtige Modell für die heutige Zeit ist, sondern sehr konkret mit, wie ist es eigentlich in unserer Organisation, was brauchen wir und wohin müssen wir uns entwickeln.
Und ich finde, das ist immer eine ganz wichtige Klarstellung, ob etwas, was man in einer Organisation beobachtet, überhaupt ein Problem ist, gilt es mir zuallererst anzugucken. Es kann sein, dass mir das irgendwie nicht passt und dass ich da irgendwas blöd finde, es aber eigentlich gar kein Problem ist im Sinne unserer Leistungsfähigkeit. Und dann sind wir auch wieder ein bisschen bei hinnehmen lernen, ne? Ja, es ist nicht ideal. Ich wünschte mir auch, das ginge so ein bisschen runder oder ich dürfte hier aber noch mitreden und dort noch mitreden. Aber wofür? Wofür wäre das gut wirklich?
Ja, das meine ich. Aber es funktioniert irgendwie ganz gut.
Ja, dann ist doch auch gut. Was sagst du immer? Du hast doch immer so einen schönen plattdeutschen Schnack dazu. Den mag ich ja sehr.
Nicht an Fummeln, wenn glöppt.
Ja, genau. So.
Genau. Also, und das ist auch nochmal, finde ich gut, dass du diese Reflexionsebene nochmal einbaust. Also, nur weil mir etwas nicht gefällt, heißt es nicht, dass es nicht funktional ist.
Genau.
Ne, und hinzugucken, ja, wo haben wir wirklich Dysfunktionen, die uns, und dann bin ich wieder bei der Wettbewerbsfähigkeit. Ich muss ja, und wir sprachen davon, es gibt sowieso nicht die ideale Organisation und die muss es ja auch gar nicht geben, sondern ich muss ja nur ein bisschen besser sein als die anderen, die das gleiche Problem versuchen zu lösen, damit die Kunden bei mir bleiben.
Ja, also noch ein kleines Centstück, was ich noch mit reinpacken würde. Wettbewerbsfähigkeit wird zunehmend auch relevant auf Arbeitsmärkten.
Ja.
Also wie kriege ich denn eigentlich Leute, die das können, haben oder ausbilden können, das ich brauche? Und mit was für Vorstellungen sind die so unterwegs? Mit denen gut im Dialog sein zu können. Und ja, wenn das so eine Organisation ist, wo Schlüsselbunde tief fliegen, weil irgend so ein Überfliegerkönner ausrastet, hat das Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt möglicherweise, weil Leute sagen, ja, ist ja schon ganz cool, was die so innovationsmäßig auf die Kette kriegen, aber nein, danke, ich möchte keinen Schlüssel an den Kopf kriegen. Also es ist, hat mal selber ein früherer Vorstand über sich gesagt, DAX-Vorstand, der sagt, ja, bei mir flogen auch schon mal Schlüsselbunde tief. Der Typ war in seiner Rolle, glaube ich, wirklich ein Könner, aber der war auch schnell genervt.
Das ist so.
solche Sachen, da geht's dann schon auch mal an einzelne Menschen, dazu sagen, komm, guck mal, ob du dich da noch mal ein bisschen einfangen kannst, weil das Auswirkungen hat, um Leute zu interessieren, überhaupt hier mit uns anzutreten, weil so ein Klima dann doch nicht gebrauchen können.
Auch das wirkt am Ende wieder auf, jetzt habe ich von Wettbewerbsfähigkeit gesprochen, ne? Also ich brauche gute Leute und wenn ich die nicht kriege, dann muss ich auch diese Perspektive mit reinnehmen und noch ein paar andere. Also wie wichtig ist das Image heute und dass ich so gesellschaftliche Ansprüche erfülle. Nicht umsonst sind die Webseiten so bunt und die Social-Media-Kanäle so voll. Das spielt ja auch alles eine Rolle.
Naja, und sich klarzumachen, das sind ja alles Schauseiten. Mhm. Also auf den Webseiten steht, was die Organisationen glauben, was die anderen lesen wollen. Mhm. Und da mal ein bisschen aufzuräumen, mal Jacke ausziehen und gucken, was echt drunter ist. Mhm. Weil da schaukelt sich was hoch, was nicht hilfreich ist. Aber jetzt machen wir, glaube ich, ein völlig neues Thema auf.
Ja, tun wir.
Dass Menschen etwas von Organisationen erwarten, das sie dort nicht bekommen können. Und Organisationen glauben, dass Menschen das erwarten. Und da kann man sich trefflich auch mit aufhängen. Das ist ein völlig anderes Thema. Dazu haben wir vielleicht auch noch genug zu sagen für eine eigene Folge.
Das wäre auch mein Vorschlag, dass wir das vertagen. Da finden wir bestimmt, also da kriegen wir locker eine halbe Stunde oder eine Stunde mit voll. Deswegen würde ich das fast nicht mehr aufmachen. Silke, wir sind eingestiegen über, wie hat sich eigentlich entwickelt und waren bei differenzierten Perspektiven und nicht der idealen Organisation. Versuch doch mal, schwierige Frage zum Abschluss, für dich so die letzten 40 Minuten Revue passieren zu lassen und nochmal in der Nutshell, wie man so schön sagt, so als Takeaway für unsere Hörer und Hörerinnen, was ist mit rauszunehmen aus der heutigen Episode?
Ich würde ja fast das Bild vom Fahrrad einfach nochmal nehmen und sagen, ne, also rechts umfallen tut genauso weh wie links. Mhm. Oder auf Pferde bezogen sagt man ja auch, so gern auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Mhm. Und es braucht gleichzeitig die Extreme, davon bin ich überzeugt, damit man das Balancieren überhaupt lernen kann. Sonst wird man dieses Gespür nicht entwickeln können.
Ja. Schönes Schlusswort. Nehmen wir das doch. Dann.
Sehr gerne. Das hat Laune gemacht, Arne.
Ja, ich wollte gerade sagen, von diese sehr kurzweiligen, ich habe nämlich gerade so ab und zu gucke ich dann immer, wie viel haben wir denn jetzt auf dem Tacho, so 40 Minuten. Es muss ja auch irgendwie in so ein Format passen. Das hat es gut, fand ich. Wir haben Gelegenheit wahrscheinlich, die Tage, die Wochen, die Monate, die angekündigte Episode und noch viele andere miteinander zu machen. Für heute Deckel drauf. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal, Arne. Ciao, ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.